Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Evolve, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute aus Ägypten zugeschaltet ist Herr Helmi Abolesch. Herr Abolesch, sind Sie hier mit an der Leitung?
Ja, bin ich. Guten Abend allerseits.
Einen schönen guten Abend. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir haben ein kurzes Vorgespräch gehabt, weil eigentlich war die Idee, Sie sind ja Leiter einer großen, ich weiß nicht, wie man sagen kann, Initiative wäre falsch zu sagen, es ist ein Konzern für nachhaltige Landwirtschaft in Ägypten, das SECEM, und wir wollten auch über die Tatsache sprechen, wie eine nachhaltige Wirtschaft die Gesellschaft verändern kann. Sie sind aber auch in Ägypten Moslem und Sie haben in der ganzen doch auch turbulenten Geschichte der letzten Jahre in Ägypten Ihre eigenen Erfahrungen gemacht, die Sie auch zu Gedanken angeregt haben, wie Islam vielleicht auch wieder neu und anders gedacht werden kann. Deswegen haben wir uns dann arrangiert, vielleicht das Thema aus auch europäisch Interesse hier auf dieses Feld mehr die Aufmerksamkeit zu richten. Ich möchte aber vorweg doch die Frage stellen, für unsere Hörer, die das vielleicht noch nicht wissen, SECEM, was ist das?
Nun, SECEM ist eine Initiative, eine Entwicklungsinitiative, die mein Vater, Dr. Ibrahim Abolesch, vor 38 Jahren hier in Ägypten gegründet hat, mit dem Ziel, an der Entwicklung Ägyptens einen Beitrag zu leisten, und zwar an der Entwicklung Ägyptens zu einem zu einem Land, das vorbildlich im Hinblick auf alle vier Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung leben soll. Und da war für ihn das Bild einer Oase in der Wüste das Bild, was er im Herzen trug, eine Oase in der Wüste, in der Menschen zusammen leben, arbeiten und lernen, und die auf biologisch-dynamischer Landwirtschaft gegründet landwirtschaftliche Produkte herstellen und weiterverarbeitet und im lokalen Markt verkauft, in der die Menschen zusammenleben, in einer Gemeinschaft, in der jeder respektiert wird, in der jeder gehört wird, in der jeder sein Potenzial entfalten kann und dabei unterstützt wird, sich weiterzubilden und die Brücke zur geistigen Welt in irgendeiner Form wieder zu bauen, ob das über Religion, Wissenschaft oder Kultur ist. Mhm. Und mit diesem Entwicklungsgedanken wurde SECEM gegründet 1977, und von Anfang an hat mein Vater immer davon gesprochen, dass zur Verwirklichung unseres Traums wir mindestens 200 Jahre brauchen.
Okay.
Und ich glaube, in dem Zusammenhang mit der Frage, die wir beide heute Abend hier besprechen werden, sind diese 200 Jahre noch ein interessanter Abschnitt, den wir vielleicht nochmal später genauer besprechen können.
Okay. Vielleicht noch ganz kurz nachgefragt, was produziert SECEM? Ist doch vor allem Landwirtschaft, wenn ich das richtig sehe.
Nun, SECEM produziert auf einigen tausend Hektar biologisch-dynamische landwirtschaftliche Produkte. Mhm. Das sind teilweise Heilkräuter, Gemüse, Baumwolle, Saaten, Samen, Weizen und so weiter. Alles, was es in Ägypten gibt. Mhm. Und diese biologisch-dynamischen Produkte werden dann bei uns in eigenen Betrieben zu Lebensmitteln weiterverarbeitet. Unter anderem zum Beispiel einige hundert Millionen Teebeutel, Kräuterteebeutel, die wir lokal vermarkten, aber andere, 120 andere Lebensmittelprodukte. Dann gibt es in einem pharmazeutischen Betrieb werden homöopathische und anthroposophische Heilmittel hergestellt aus den eigens dafür angebauten Heilkräutern. Und es gibt einen Textilverarbeitungsbetrieb, in dem aus biologisch-dynamischer Baumwolle Textilien für Babys und Kinder hergestellt werden. Insgesamt etwa 2000 Menschen, viele davon in der Landwirtschaft, aber auch sehr viele in der Weiterverarbeitung und in der Vermarktung, weil eben 75% der Produkte Sekems im lokalen Markt verkauft werden.
Jetzt hatten wir ja bereits die Ehre, Ihren Vater hier bei Radio Wolf interviewen zu dürfen. Und Ihr Vater hat ja in Österreich studiert und ist dann wieder zurück nach Ägypten gegangen. Und wenn ich das richtig dem Internet nehme, sind Sie ja auch in Österreich geboren worden.
Genau. Ich bin 1961 in Graz in Österreich geboren.
Und sind dann wahrscheinlich in den 70er Jahren mit Ihrem Vater wieder zurück nach Ägypten gegangen und leben seitdem bei Kairo, südlich von Kairo, wenn ich das richtig sehe.
Genau, 1977 ist die Familie, das heißt mein Vater, meine Mutter, meine Schwester und ich von Österreich, damals in Tirol, in der Nähe von Kitzbühel, also vom ewigen Schnee in die Wüste gezogen.
Okay. Jetzt würde ich gern doch den Schwenk auch machen und das Thema des Islam hier auch mit reinbringen und Sie fragen, von Ihrer Jugend in eurer Kindheit in Österreich und Ihrer Jugend in Ägypten. Ihr Vater hat ja auch eine Beziehung zur Anthroposophie. Was war denn so Ihre Beziehung zu der Religion Ihrer Familie, der Religion Ihres Landes zum Islam?
Nun, ich muss das in zwei Stufen beantworten. In der Zeit bis 2011, bis zur Revolution und meinen 100 Tagen in Untersuchungshaft, war mein Verhältnis zum Islam natürlich geprägt durch die Arbeit mit meinem Vater, eine zwar sehr intensive, aber doch auch sehr, offene, weltoffene, liberale und von unserem anthropologischen Geistesgut inspirierte gewesen. Und so war alles das, was ich über den Islam bis dahin gelernt habe, das, was wir in unseren Islamkursen hier in Sekem über den Islam forschen und was in erster Linie mein Vater natürlich über den Islam forscht. Und so die ganzen Fragen, die dann natürlich aufgetaucht sind, in der Zeit, wo ich auf einmal Zeit hatte, auch über solche Fragen wie steht eigentlich der Islam heute da, wo steht er, wie kam es zu dieser Entwicklung und so weiter. Diese Fragen kamen dann erst in meinen 100 Tagen Urlaub so richtig bei mir auf. Und daraus hat sich dann ein neuer Zugang für mich entwickelt, ein etwas persönlicherer Zugang für mich entwickelt, der dazu geführt hat, dass ich mich erstens mal mit dem Islam persönlich mehr auseinandergesetzt habe und auch mit der Praxis des Islams, aber dann natürlich auch viel mehr mit dem esoterischen Islam, dem Sufismus, der auch in Ägypten gelebt wird. Und letztlich natürlich dann auch mit der ganzen Frage, wie hat sich der Islam in den letzten 1400 Jahren seit seiner Gründung denn bis jetzt entwickelt. Und da hat sich dann für mich aus dieser geschichtlichen Seite natürlich eine interessante Parallele zum Christentum und zu Europa ergeben. Denn in meinem Blick auf den Islam konnte ich dann doch, auch in der Forschung, die wir hier in Sekem natürlich zusammen machen, sehen, dass der Islam sich ja eigentlich sehr schnell und zu einer Hochblüte innerhalb von kürzester Zeit kam, nämlich eben vom 7. Jahrhundert etwa bis zum 10. Aber dass dann auf einmal von einer Hochblüte, die dazu geführt hat, dass dann eben in Dar el-Hekma, in Bagdad, alles das, was an griechischer und antikem Wissen vorhanden war, übersetzt wurde, erhalten wurde, archiviert wurde und so weiter. Also ein sehr offener, liberaler Islam, der da die ganze Welt in sich aufsog, dass dann auf einmal durch eine bestimmte Gegenbewegung im Islam der damaligen Zeit auf einmal das alles zum Stocken kam. Und zwar wurde, was auch heute bekannt ist, der die Tor zum, ja, zum esoterischen Islam zugeschlagen. Auf Arabisch heißt es Afle Babel Iqtihad. Und man hat sich dann auf einmal als Moslems mehr und mehr der Scharia zugewandt, das heißt der Recht, dem Rechtsteil und den Rechtspraxisen des Islam. Man hat sich also nicht mehr getraut, esoterisch zu forschen, sondern man hat gesagt, wir halten uns lieber ans Gesetz und versuchen alles das, was das Gesetz uns sagt, einzuhalten. Hm. Aber dass wir unseren persönlichen Zugang zum Islam suchen, das tun wir aus dem Risiko, dass wir uns dabei verirren, lieber nicht mehr. Mhm. Dieser Entschluss damals ums 10. Jahrhundert rum hat dazu geführt eigentlich, dass das Licht, was sich da im Islam ausgebreitet hat, zum Erlöschen kam. Und seit diesem 10. Jahrhundert ist eigentlich der Islam im Niedergang begriffen. Mhm. Und das ist bis heute immer noch zu verfolgen, dass es eigentlich zu diesem Dogmatismus und Fundamentalismus in Schritten natürlich seither immer mehr erstarrt. Mhm. Ja. Da kann man sich dann fragen, was lässt einem dabei noch immer zuversichtlich sein, aber für uns war natürlich dann eine der Quellen dieses Studiums auch zu gucken, was hat sich denn dann in Europa und im Christentum so getan, und da war ja auch eine Hochblüte in etwa 600 Jahren oder so, die man sehen kann, das Christentum ausgedehnt hat in kurzer Zeit zur Weltreligion wurde, aber wo dann auch auf einmal durch Konzile von Konstantinopel und so weiter sich alles verändert hat, und dann kam es auf einmal zu diesen ewigen Kriegen zwischen Päpsten und Kaisern und zur Inquisition, zu unglaublichen Grausamkeiten dann eben in dem, was man heute Mittelalter, dunkles Mittelalter oder wie auch immer nennt. Und es hat dann einige hunderte Jahre gebraucht, um vom Humanismus inspiriert aus den alten Quellen der Antike, der antiken Wissenschaft, eben aus dem arabischen, aus der arabischen Arbeit im 14. Jahrhundert über Martin Luther und die Empirie, die Wissenschaftler, die Renaissance, die Künstler, auf allen Gebieten des Geisteslebens, eben in Religion, Kunst und Wissenschaft, sich die Neuzeit entwickelt hat, die Aufklärung kam. Und diese 400 Jahre, wenn man die so beobachtet und studiert, dann kann man sich ja immer fragen, was hat denn dann eigentlich zum Kippen geführt? Denn es war ja nicht die Mehrheit Europas, die damals die Neuzeit eingeläutet hat, sondern eben auch eine bestimmte Anzahl, eine kritische Masse, wie man sie so nennt, die dann auf einmal dazu führte, dass wir die Neuzeit hatten, die Moderne mit Französischer Revolution, Industrieller Revolution und so weiter und so weiter. Das heißt also, solche Umwandlungsprozesse, Veränderungsprozesse dauern Jahrhunderte.
Und es scheint, wenn ich da kurz nachfragen darf, es scheint ja, dass mit all dem, was auch momentan an Schrecklichen im Nahen Osten passiert, hier die Verwerfungen auch mit diesem Gärungsprozess zu tun haben, den Sie hier gerade ansprechen. Und ein Anfang dessen, was wir momentan hier beobachten, ist ja auch, was wir noch als arabischen Frühling in Erinnerung haben. Und der arabische Frühling hat ja auch als einer der Zentren seiner Bewegungen Kairo gehabt. Sie haben das auch damals wahrscheinlich sehr direkt miterlebt, und das hat sich alles anders entwickelt, als damals viele gehofft haben. Denken Sie, dass diese Aufbrüche des arabischen Frühlings auch erste Aufbrüche in die notwendige Umgestaltung der islamischen Theologie, des islamischen Selbstverständnisses sind, die momentan vielleicht auch Rückschritten ausgesetzt sind, extremen Rückschritten, die aber doch Teil dieser Bewegung sind, auf die Sie ja anscheinend hoffen?
Also genau so sehe ich das. Ich glaube, dass dieser arabische Frühling eines dieser frühen Wehen ist, dieser Aufklärung der neuen Zeit, die auch im Islam kommen wird. Wir dürfen einfach nicht vergessen, dass die Reform im Islam, die geistige Reform im Islam, eben erst vor maximal 100 Jahren angefangen hat. Und dass es wahrscheinlich auch noch einige Generationen brauchen wird, bis sie dahin kommt, dass sie zu neuen Gedanken, zu einem neuen Geistesleben in der arabischen Welt führen wird. Aber ich finde es eines der Ziele, auf die Sekem zuarbeitet, dass sich dieser Wandel vollziehen wird. Ich glaube, der arabische Frühling war ein Vorgriff, der kam, bevor eine genügend große Anzahl von Moslems, Ägyptern, aber auch Christen in Ägypten, Seelen- oder bewusstseinsmäßig auch schon so weit war, um alle diese neuen Ideale durchzusetzen. Aber es zeigt, dass sich was tut. Es zeigt, dass es verschiedene Bewusstseinsstufen auch in der arabischen Welt schon gibt. Und wenn auch noch die Mehrheit unserer Ägypter hier in Sekem in der Empfindungsseele, wie wir es anthroposophisch nennen, oder wenn man es mit dem integralen Denken, was weiß ich was, Purpur oder Rot nennen würde, also auf einer Stufe, wo sie noch sehr im klaren Denken stecken, wo für sie Demokratie noch gar nicht so ein Ideal ist, wie das für Menschen in einer späteren Bewusstseinsentwicklungsstufe ist. Wenn es auch so ist für die Mehrheit, dann gibt es eben auch daneben schon, wenn man jetzt in integralen Entwicklungsstufen spricht, auch schon solche, die also sich in der blauen, in der orangen oder grünen Stufe stehen, also schon mit dem, was man anthroposophisch Verstandesseele nennt, begabt sind, also anfangen, die Fragen zu stellen, sich zu stellen, was ist meine Rolle, was ist mein Vorteil von dem und dem, und natürlich zeigt sich das dann auch manchmal erstmal in Egoismus oder in Auswüchsen, die man einfach im heutigen Wirtschaftsleben ja dann als Steinzeitkapitalismus auch bei uns hier erleben kann. Aber es gibt auch, und es gibt dann auch schon einige, die noch globaler fragen, wohin geht die Welt, was können wir machen, damit sich was tut. Die haben, glaube ich, damals 2011 diesen frühzeitigen ersten Schritt in einen Wandel auch losgetreten. Die waren nur noch nicht ausreichend viele und gut ausgerüstet, um diesen Wandel in die ganze Gesellschaft reinzutragen.
In einem Gespräch, das wir in einem internationalen Programm, das wir hatten, das heißt One World in Dialogue, mit Herrn Professor Wael Farouk, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, Professor Wael Farouk war Professor für islamische Studien an der koptisch-katholischen Fakultät in Kairo, über den arabischen Frühling hatte Professor Farouk eine Bemerkung gemacht, die mich damals sehr aufhören hat, das nicht gesagt. Wir im Westen übersehen, dass der arabische Frühling zwar politisch gescheitert ist, dass er aber gerade in Kairo einen großen kulturellen Umbruch mit sich gebracht hat. Und er hat geschrieben, dass zum ersten Mal Moslems koptische Christen in ihren Kirchen beschützt haben und umgekehrt, dass es hier sozusagen zu einer Begegnung gekommen ist, die vorher nicht denkbar war, hat auch mit ins Gespräch gebracht, dass es früher undenkbar gewesen wäre, dass ein ägyptischer Präsident zum christlichen Weihnachtsgottesdienst geht. Haben Sie auch das Gefühl, dass hier trotz der politischen Niederlage des arabischen Frühlings gerade in Kairo hier politisch etwas im Aufbruch ist, das wir vielleicht in Europa gar nicht wahrnehmen?
Absolut, so würde ich das auch sehen, dass sich durch diesen arabischen Frühling Sachen verändert haben in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft, sowohl bei der Mehrheit der Ägypter, die nun erkannt haben, dass sie sehr wohl einen Beitrag zur Gestaltung der Zukunft Ägyptens leisten müssen und können, als auch gerade natürlich bei der geistigen Elite, bei den Künstlern, bei den Wissenschaftlern und so Philosophen und Schriftstellern, aber auch natürlich bei der Jugend. Auch für die Jugend war das ein Schritt, wo sie zum ersten Mal erlebt haben, dass sie ja Visionen für die Zukunft entwickeln können und müssen, dass sie einen Beitrag zu einer Veränderung leisten können und müssen. Und ich würde daher sagen, dass das ein wichtiger erster Schritt war, der natürlich, wie gesagt, noch nicht die Veränderungen erbracht hat, die sich viele von Ihnen erhofft haben, weil eben die Masse der Ägypter durch schlechte Bildung, durch eben eine bestimmte vorherrschende Bewusstseinsentwicklung noch gar nicht in der Lage sind, diese neuen Konzepte so richtig voll zu ergreifen, so wirklich Demokratie so zu leben, wie wir sie im Westen kennen, zu entscheiden, sich für bestimmte politische Programme, nicht weil ihr Onkel der Kandidat ist, sondern weil sie eine bestimmte Idee verfolgen. Das ist für einen Ägypter hier am Land, wo wir in Sekem arbeiten, gar nicht vorstellbar. Also da ist immer noch der Clan-Chef derjenige, der vorgibt, was man tut. Die Autorität ist diejenige, die sagt, was richtig ist. Und wenn ein Azhar-Gelehrter eben sagt, esoterische sich selbst schulen, das ist Ketzerei, dann ist es Ketzerei. Und dann hört man möglichst schnell damit auf, über solche Sachen nachzudenken. Also in dem Sinne sind wir da noch natürlich sehr gebremst durch das Umfeld, in dem wir uns geistig hier bewegen.
Sie haben am Anfang des Gespräches erwähnt, Ihre, wie Sie es nannten, 100 Tage Urlaub. Das war natürlich eine leicht ironische Bemerkung. Das waren ja 100 Tage in dem Tora-Gefängnis, wenn ich das richtig hier notiert habe, in Kairo, was ein ziemlich berüchtigtes Gefängnis ist, zurzeit Regierung der Moslembrüderschaft, wo Sie auch wegen einer angeblichen Nähe zum vorhergehenden Regime und auch wegen einer angeblichen Bevorteilung von EU-Geldern für den Sekem-Konzern in diesen 100 Tagen und in Untersuchungshaft waren. Das war Ihre Studienzeit, so haben Sie es ja irgendwie gestellt, wo Sie sich Zeit nehmen konnten, selbst einmal auch diese geistigen Fragen, insofern auch die Fragen nach geistigen und spirituellen Dimensionen des Koran neu für sich anzudenken. Worauf sind Sie da gestoßen? Was war das für eine Zeit? Hat sich das aus Eigenstudium entwickelt? War das ein Gespräch unter den Mitgefangenen? Wie soll man sich das vorstellen?
Nun, als Urlaub bezeichne ich es deshalb, weil ich aus einer verrückten, hektischen Zeit davor, seit 2003 bis eben 2011, seit mein Vater den alternativen Nobelpreis bekommen hat, war natürlich Sekem sehr im Mittelpunkt von Fragen, von Journalisten, von Menschen, die auf das Sekem-Projekt geschaut haben. Und dadurch kamen immer mehr Anfragen, dass wir aus Sekem heraus unsere Erfahrung teilen, sowohl national als auch global in verschiedensten Gremien. Und im Verlaufe dessen, und bevor ich mich versah, war ich dann auf einmal in 50 Councils in Ägypten und im International World Economic Forum bis weiß ich wohin, überall vertreten. Was dazu geführt hat, dass ich natürlich auf der einen Seite jeden Tag das Gefühl hatte, ich rette jetzt gerade die Welt, weil ich Herrn Obama die Hand schüttel oder Frau Merkel besuchen darf oder mit unserem Präsidenten in China bin und ganz wichtige Leute treffe. Aber auf der anderen Seite dabei nicht bemerkt habe, dass ich immer mehr zum Gefangener dieser Termine meines Blackberries und iPads wurde und immer weniger Zeit hatte zu reflektieren über das, was ich eigentlich tue. Immer weniger Zeit hatte, meine geistige Arbeit, die wir hier in Sekem sehr intensiv alle jeden Tag pflegen, weiter zu pflegen. Und bevor ich mich versah, war ich gar nicht mehr derselbe Helmi, der ich davor war. Aber das bemerkte ich nicht, solange ich in dieser Spirale saß, dass ich jeden Tag alles viel schneller drehte als am Tag zuvor und man immer wieder wichtige Termine hatte und so weiter. Und dann auf einmal, ohne Blackberry, ohne iPad und ohne Termine, hatte ich auf einmal Zeit, ganz ruhig auf mein Leben zu gucken. Und deshalb empfand ich das wirklich als einen Urlaub, als verdienten Urlaub nach 7 Jahren, hektischen Jahren, wo ich dann eben gesehen habe, dass auf der einen Seite vieles von dem, was ich nachgelaufen bin, dass ich eigentlich viel mehr Sklave war außerhalb des Gefängnisses und außerhalb der Gefängnismauern, Sklave von irgendwelchen wichtigen Terminen, dass ich viel weniger Freiheit hatte, zu reflektieren, nachzudenken und das zu tun, was ich eigentlich tun wollte, als drinnen. Und war ganz verrückt, denn auf einmal hatte ich das Gefühl, ich bin befreit gerade, indem ich im Gefängnis bin. Und so etwa empfand es eben dann auch meine Freunde, die Sekemer, meine Familie, meine Tochter, die mich am zweiten Tag besuchte und mir sagte, nach 2-3 Stunden ruhigen, konzentrierten Gespräch, wie sehr sie sich freut, dass ich jetzt einmal im Untersuchungshaft bin, weil sie zum ersten Mal seit vielen Jahren mit mir so ein Gespräch führen kann. Ja, dann fängt man an, darüber nachzudenken. Wann ist man frei? Wann ist man gefangen? Wann reflektiert man? Und vor allem ist man in so einer hektischen Situation, wie ich in davor war, überhaupt noch in der Lage, die Zukunft zu sehen? Sieht man die richtigen Sachen? Kann man die richtigen Sachen initiieren und verfolgen? Und nun, dieses Erlebnis, diese 100 Tage, glaube ich, die haben die richtige Zeit bei mir bewirkt, dass ich nun wieder viel fokussierter das tue, was ich gerne tue und was ich auch glaube, die Welt wirklich verändert, nämlich durch meine Arbeit in Sechem als sozialer Unternehmer und als Mitglied der Zivilgesellschaft an der Basis mit den Menschen zu zeigen, dass man Wunder bewirken kann, indem man das tut, was richtig ist, auch in die und Sechem ist für mich halt so ein Beispiel dafür, dass Wunder möglich sind, dass der Wandel möglich ist, dass man auch in so einer Situation, so schwierig sie auch immer ist, in Ägypten, in der islamischen Welt, Veränderung herbeiführen kann, Veränderung für Menschen, für Gemeinschaften, dass man ein Modell sein kann, für das wie die Zukunft ausschauen kann. Und wenn uns das in Sechem mit 2000 Mitarbeitern und einigen tausend Menschen im Umfeld gelingen kann, dann heißt es ja nur, dass es auch im Größeren gelingen kann, wenn mehr Menschen aus den gleichen Impulsen, mit den gleichen Inspirationsquellen eben für eine ganzheitliche, nachhaltige Zukunft sich einsetzen. Und das inspiriert natürlich aus dem Verständnis, dass es neben dem praktischen materiellen Leben, in dem wir leben, auch eine esoterische Realität gibt. Und die muss man speisen, die muss man nähren. Und da ist die Religion oder Sufismus ein wunderbarer Nährboden, aber das kann dann wirklich jeder selber entscheiden, woraus er seine geistige Quelle beziehen wird.
Sie sagen ja eben auch, dass Sie dort in diesen 100 Tagen Urlaub die spirituelle Seite des Islam, auch den Sufismus entdeckt haben. Was haben Sie da entdeckt?
Nun, ich habe entdeckt, dass man schon von der frühen Zeit des Islams und zum Glück durchgehend, auch wenn manchmal sehr verdeckt, weil der Dogmatismus und Fundamentalismus, der dann heute vorherrscht und auch schon die letzten paar hundert Jahre vorher, das fast nicht mehr zugelassen hat, dass es eben immer Menschen gegeben hat in der islamischen Bewegung oder in der islamischen Kultur, die einen esoterischen Zugang zu Gott gesucht haben, die mystische Seite der Religion gesucht haben und die dann durch verschiedene Praktiken, durch das Studium, aber durch auch eine wirklich ganz außergewöhnlich aufopferungsvolles und bescheidenes Leben bewiesen haben, dass man als Einzelner sich Gott nähern kann, dass man diese Liebe, die für die Sufisten Gott darstellt, dass diese Liebe einen selbst.
Also wir haben jetzt offensichtlich gerade eine akustische Störung. Ich hoffe, dass wir das wieder bereinigen können, aber ich kann jetzt Herrn Apolesch auch gerade hier in der Leitung nicht hören, aber unsere Technik arbeitet gerade an. Ja, ich glaube, jetzt sind wir echofrei.
Jetzt habe ich ihn weg. Ja, das ist alles nicht so einfach. Zu viel Technik hier in der Wüste.
Gut, aber jetzt bin ich wieder. Wir waren beim mystischen Islam, wie wir sie verloren hatten. Und wir waren.
Wo waren wir?
Wir waren beim mystischen Islam. Wir waren dabei, dass einfach hier Menschen selber Erfahrungen mit Spiritualität machen. Und die Frage, die ich schon sozusagen in der Vorbereitung hatte, ist Ihrer Erfahrung nach dieser mystische Islam, der ja auch durch den Sufismus in Europa einen Namen hat, etwas, das in den Anfangszeiten des Islam eine größere Rolle gespielt hat? Sie hatten ja gesagt, das war alles noch sehr lebendig bis ins 10. 12. Jahrhundert und ist erst nachher in diesen Dogmatismus erstarrt. Haben Sie das Gefühl, dass da etwas ist, in der Tradition des Islam, wo diese lebendige Spiritualität der eigenen Erfahrung damals eine größere Rolle gespielt hat und dass das auch etwas ist, an dem man jetzt wieder in einer modernen, auch reformierten Form des Islam anschließen könnte?
Also ich bin überzeugt davon, dass es in den Anfangsjahrhunderten des Islams, wo dadurch, dass ja im Islam keine Institution Kirche gibt, sondern dass eben jeder Moslem letztlich angehalten ist, seinen direkten Zugang zu Gott zu suchen. Und das wurde damals Ijtihad genannt und das war etwas, was absolut von den Sufisten als auch von vielen anderen Philosophien und religiösen Richtungen im Islam gesucht wurde. Es viele Menschen gab, die diesen direkten Zugang suchten. Dieses Zumachen dieses direkten Zugangs, was ich ja vorher genannt habe, Afle Babel Ijtihad. Dieser Ijtihad war eben dieser direkte Zugang. Dann um das 10. Jahrhundert rum in Bagdad hat natürlich dazu geführt, dass das verboten wurde und daher dann von weniger Menschen gepflegt wurde und nur noch im Untergrund gepflegt wurde. Und das, glaube ich, ist etwas, was absolut der Islam wieder braucht, um zu einem neuen, erweiterten Verständnis weit weg von Dogmatismus und Fundamentalismus zu kommen. Mhm. Wie ich das im Moment einschätze, ist die Reform, die eben vielleicht vor 100 Jahren oder so im Islam angefangen hat, natürlich auch an einer Stelle, die, und das ist eine spannende Frage, auch im Hinblick auf Flüchtlinge, gerade in Europa und so weiter, in einer Phase, wo, glaube ich, so wie irgendwann einmal der islamische Einsatz für die Wissenschaft das Christentum bereichert und inspiriert hat im Mittelalter. Ich glaube, dass jetzt für die Reformen in der Zukunft das Aufeinandertreffen dieses esoterischen Islams, des Islams überhaupt mit der westlichen Kultur ein ganz wichtiger Katalysator sein wird. Und man erlebt heute schon, dass viele der Reformanten, derjenigen, die ich als Reformer heute bezeichnen würde, nicht mehr in der arabischen Welt leben, sondern im Westen oder in Amerika oder woanders leben. Was mir nur zeigt, dass im Zusammentreffen dieser Kulturen eine Möglichkeit, ein Potenzial liegt, was hoffentlich zur Weiterentwicklung des Islams einen wichtigen Beitrag liefern kann. Und wenn ich auf unser Beispiel hier in Ägypten schaue, in Sekem, dann ist es nur, Sekem gibt es heute nur, weil wir hier absolut bewusst diese Synergie der Kulturen suchen, dass wir hier bewusst Menschen aus dem Westen und aus allen Kulturen der Welt einladen, um sich mit uns hier zu begegnen, zu diskutieren, zu philosophieren, zu meditieren. Das ist eine der Quellen der Kraft Sekems und die vielleicht dazu geführt haben, dass es eben dieses Wunder Sekem heute hier gibt in der Wüste. Also ich sehe, ja, es braucht wieder esoterischen Islam. Dazu gibt es viele Wege und ein großer Katalysator dafür wird in der Begegnung der Kulturen liegen. Und daher, glaube ich, wird die Reformbewegung im Islam heute auch einen Impuls aus der westlichen Kultur brauchen.
Da hätte ich zwei Fragen dazu. Das eine ist, diese Reformbewegung, die Sie hier ansprechen, ist das eine Hoffnung von Ihnen oder ist das etwas, das Sie auch als reale, wenn auch kleine Bewegung wahrnehmen? Und die zweite Frage, die ich da gleich dazu stellen möchte, spirituelle Erfahrung, Mystik, ist Teil aller großen Religionen. Gibt es aus Ihrer Sicht hier einen speziellen Beitrag, der aus einer islamischen Spiritualität käme? Gibt es hier einen Beitrag, der wirklich auch aus dem Erfahrungsschatz des ganzen islamischen Kulturraums seinen eigenen Beitrag leisten kann?
Also die erste Frage, ist es eine Hoffnung oder ist es eine Realität? Nun, ja, wir in Sekem sind natürlich zuversichtlich. Man verschreibt uns auf der ganzen Welt oder nennt uns Träumer und Spinner manchmal auch. Aber ich denke, dass es eine Zuversicht ist, die wirklich auch gegründet ist, eben auf dieses Verständnis, dass die Zeit reif ist und die Zeit da ist für diesen Wandel im Islam auf der einen Seite und dass sich die Bewusstseinsstufen, die sich entwickelten Bewusstseinsstufen auch in der arabischen Welt, dass das sich immer schneller entwickelt und dass immer mehr Menschen in den nächsten Bewusstseinsstufen sich entwickeln. Darauf ist diese Zuversicht gegründet. Nun, die islamische Mystik ist natürlich gespeist aus der islamischen Kultur, Tradition und des Verständnisses des Islams, hat seine eigene Farbe, seine eigene Färbung, aber auf der Ebene der Mystik trifft es sich natürlich mit den anderen Weltreligionen, von denen wir hier auch immer wieder in der Region sprechen, natürlich Judentum und Christentum, sehr eng. Und wir in unseren Beobachtungen finden da eine hohe Konkurrenz. Die Unterschiede sind da weniger wichtig als die Synergien und die Konkurrenz.
Wenn Sie sagen, die Gemeinsamkeiten sind hier wichtiger, so aus meiner Beobachtung von verschiedenen spirituellen Traditionen, sei es jetzt der christlichen Tradition, sei es der hinduistischen Tradition, sei es den ostasiatischen Traditionen, gibt es immer auch eine spezielle Note, die einfach aus einem speziellen Kulturraum geboren ist. Es gibt in der ostasiatischen Spiritualität eine Erfahrung mit der Feinstofflichkeit geistiger Räume, die in der chinesischen Medizin bis im Taoismus eine ganz spezielle Note haben, die es wahrscheinlich nur in diesem ostasiatischen Raum Teil dieser Spiritualität ist. Die Transzendenz der indisch-vedantischen Spiritualität ist etwas, was wahrscheinlich nirgendwo zu einer solchen Blüte geführt hat, wie der indische Kulturraum hervorgebracht hat. Die europäisch, abendländisch, christlich-jüdische Spiritualität hat eine Fokussierung auch auf Individualität und Aufgeklärtheit, die eine spezielle Note auch eben dieses europäischen Kulturkreises ist. Gibt es in diesem Sinn aus Ihrem Verständnis auch etwas, wo Sie sagen, da ist diese 1400 Jahre islamische Kulturgeschichte, ein eigener Kulturschatz entstanden, der ein Beitrag auch in diesem Konzert, wenn ich das so formulieren darf, der Spiritualitäten der Welt ist?
Also ganz klar, ja, das würde ich so sagen. Und dazu müsste man natürlich jetzt noch intensiver in das Gedankengebäude des Islams einsteigen. Aber um es nur an einer Stelle zu verdeutlichen, dieser Gedanke des einen Gottes, der ja nirgendwo anders, in keiner anderen Religion so deutlich herausgearbeitet wird und dann in keinem anderen esoterischen Strom so deutlich dann mit dem zentralen Liebesgedanken verbunden wird. Also Gott, die Liebe. Und diese Liebe als das, was dann die ganze Welt die ganze Welt sozusagen hervorbringt und gestaltet, erhält, nährt, dieses Bild des einen Gottes und der Liebe als seine Ausgestaltung für uns sichtbar, glaube ich, das ist schon ein Bild, was sich dann auch durch die ganze Kultur, durch die ganze Kunst, die ja ganz eigen ist im Islam, bis zu den Praktiken im Zikr des Sufismus und so weiter erkennen lässt.
Ich meine, einer der bekanntesten Vertreter der islamischen Mystik, die auch in der europäischen Kulturgeschichte eine wichtige Rolle gespielt hat, ist ja der iranisch-türkische Mystiker Rumi, der als persischer Dichter auch Goethe im Begriff war. Der ost-östwestliche Divan von Goethe ist sehr inspiriert auch von der Lyrik Rumis. Und ich würde sagen, Rumi-Spiritualität ist wahrscheinlich ein klassisches Beispiel von dem, was wir sprechen. Es ist, wie vielleicht kaum sonst formuliert, eine tiefe Liebesspiritualität. Diese Spiritualität des Liebenden Würden Sie sagen, das ist etwas, das sich in dieser islamischen Mystik besonders entwickelt hat?
Und an diesem Beispiel von Rumi ganz besonders wunderschön erleben lässt. Ja. Mhm.
Was dem Islam ja einfach oft auch nachgesagt wird, ist, dass eine der Schwierigkeiten des Islams auch darin besteht, dass er von Anfang an sozusagen als Staatsreligion gegründet worden ist. Das unterscheidet ihn ja unter anderem stark vom Christentum. Das Christentum ist eigentlich erst ein paar hundert Jahre später zu einer Verschmelzung zwischen politischer Gestaltung und Spiritualität geworden. Mohammed war als Gründerfigur des Islam sowohl ein tiefer Mystiker als eben auch Staatsmann. In dem Gespräch, das ich mit Ihrem Vater hatte vor ein paar Monaten, hat Ihr Vater eine interessante Unterscheidung gemacht, dass man selbst den Koran eigentlich unterscheiden müsste zwischen dem Koran vor und nach Mekka, also vor die vorpolitische Phase, die eine tiefe mystische Spiritualität zum Ausdruck bringt, und die Nach-Mekka-Phase, wo hier einfach auch stark politische Überzeugungen, die halt sehr zeitgebunden sind, Teil des Korans sind. Sehen Sie, ist das eine Schwierigkeit, auch des Korans in der eigenen Reformation zu finden, dass er halt so in die Geschichtlichkeit der damaligen politischen Macht sich von Anfang an mit eingebunden hat?
Also für das, was wir heute erleben an Dogmatismus und Fundamentalismus, ist das natürlich die Quelle. Nicht? Also wenn ich jetzt nur auf die Rechtsseite gucke, nur auf die Gesetzeslage gucke und nur darin, nur daraus meine die Regeln meines Lebens ableite, ohne den esoterischen Kern dabei zu bedienen und zu entwickeln, dann führt das eben dazu, dass man heute im 7. Jahrhundert lebt. Und das ist eben für das 21. Jahrhundert nicht angepasst. Also man braucht eben heute den aus der Quelle, aus der geistigen Quelle gespeisten Islam. Und ich glaube, ja, wie Sie gesagt haben, das ist natürlich eines der Probleme, wenn man wirklich nicht mehr über die Gesetzeslage rausschauen kann und zur Quelle kommt, dann behindert einem das. Und das ist genau die Reform und die Aufklärung, die wir suchen, die der Islam braucht, um über diesen Dogmatismus und Fundamentalismus rauszukommen. Und ich glaube, er wird das schaffen, wie es das Christentum jetzt auch geschafft hat, aber nur dadurch, dass man eben durch die Bildung und durch das Kulturleben und durch ein reiches Kulturleben diese Ideen wieder in die, ja, das Potenzial, diese Ideen zu denken, in den Herzen und den Köpfen der nächsten Generationen wieder ermöglicht. Mhm. Und das ist eine der Sachen, die wir tun in unserer Schule, in unserer Universität und überall. Und wir erleben, wie sich die Menschen über Generationen, da haben wir ja jetzt schon immerhin zwei oder drei, die wir beobachten können, verändern. Und wie sich dann die Menschen, die wir hier in unserem Umfeld haben und die aus einfachsten Verhältnissen teilweise kommen, sich öffnen, ihre Herzen sich öffnen, ihre Gedanken sich öffnen, auch ganz neuen, für viele hier in der Gegend fast unmöglich zu denkenden Gedanken sich öffnen. Mhm.
Da direkt auch anschließend hat uns auch eine E-Mail-Frage von einem Hörer erreicht, der hier ganz direkt fragt, Herr Bulesch, wie denken Sie, können Muslime heute in Ägypten, aber auch in Deutschland mit diesen esoterischen Aspekten des Islam denn überhaupt in Berührung gebracht werden?
Nun, es gibt natürlich viele, viele Möglichkeiten. Also das Wichtigste wäre, dass man über den Bildungsweg, über die Kindergarten, Schule oder Uni und oder über alle drei diese Welt ihnen überhaupt eröffnet. Denn am Ende vom Lied muss ja jeder Einzelne seine Entscheidung treffen, ob das etwas ist, was ihn interessiert und ob er, womit er sich befassen will. Man kann auch da niemanden zu seinem Glück zwingen, sondern man kann es nur ermöglichen und dann hoffen, dass sich da aus dieser Begegnung im Einzelnen etwas ergibt für die Zukunft. Mhm. So, über die Bildung, glaube ich, ist der Zugang zu schaffen. Und den Rest, da müssen wir dann das Vertrauen haben, dass der göttliche Funken in jedem Einzelnen von uns sich dann auch entzünden wird.
Mhm. Gibt es denn, und das ist auch eine Frage, die hier ein Hörer stellt, eine Unterstützung der jetzigen Regierung auch zu dieser Form von Islam, die Sie hier propagieren? Oder ist das etwas, was von der Regierung eher links liegen gelassen wird?
Also ich habe mich sehr gefreut in den letzten 1,5 Jahren des neuen Präsidenten, dass er an einigen Stellen, wenn es zu dieser Frage kam, immer sehr offen für eine Reform im Azhar, unserer Universität, unserer Rechtsgelehrten, einer Reform des Islam spricht. Also ich glaube, da hat er zumindest mal erkannt, dass sich was tun muss, um Ägypten und die ganze arabische Welt für eine neue Zukunft zu öffnen. Woraus seine Inspirationsquellen kommen, das weiß ich nicht und kann ich auch nicht sagen. Aber ich sehe nur, dass leider Gottes in der gesamten Bürokratie darunter, das sind immerhin 5 Millionen Staatsbeamte und Mitarbeiter seiner Institution, nur sehr wenig Verständnis für diese Öffnung im Moment auf der Ebene, auf der politischen Ebene noch da ist. Mhm. Aber wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass die Politiker alleine die Welt retten werden. Ich glaube, dass die Politiker weder im Nahen Osten noch in Europa uns als Einzige auf das 21. Jahrhundert vorbereiten können. Ich glaube, die Politiker sind sehr oft Gefangene ihrer Systeme. Und ich glaube, Zivilgesellschaft und soziale Unternehmer und wir alle sind verantwortlich, dass sich da was tut und was verändert. Und wir müssen da nicht nur warten auf Präsidenten und politische Führer.
Eine Hörerin geht auch genau auf diesen Aspekt ein und bezieht sich auf die ökumenischen Gespräche, die Sie erwähnt haben, und fragt, ob es diese Art der ökumenischen Gespräche, die in Sekem gepflegt werden, innerhalb des kulturellen Lebens in Kairo, in und um Kairo einzigartig sind, ob es auch andere überkonfessionelle Dialoge gibt oder ob dieses Momentum eher aus einer geistigen Erneuerung aus dem Westen und aus dem Islam, der momentan im Westen auch zu Hause ist, kommen wird.
Also ich freue mich immer, wenn ich höre, dass es auch in Ägypten immer wieder, gerade zwischen den Kopten, die ja hier traditionell und über Jahrtausende leben und 15% der Bevölkerung ausmachen, und den Moslems diese gemeinsamen Gespräche gibt mit zwischen Kopten und Moslems. Gibt es in Ägypten Initiativen und Gespräche und so weiter. Aber ich muss auch sagen, und da hat die Hörerin natürlich recht, wunderbare Beispiele gibt es natürlich auch im Westen. Und sehr vieles, was ich immer wieder hier auch in den Nachrichten von dem, was es in Europa und auch in Amerika auf dieser Ebene gibt, das wäre natürlich auch ist eine wunderbare Inspirationsquelle auch für uns hier. Also es gibt zum Glück einiges an Initiative hier in Ägypten, aber es gibt sehr vieles auch im Westen, in anderen Kulturkreisen. Aber wir sind damit nicht die Einzigen. Wir machen es nur recht bewusst und konsequent schon seit vielen Jahren. Aber es gibt in der Zwischenzeit immer mehr, dass auch gerade in der künstlerischen und in der Jugendbewegung gibt es.
Eine Hörerin, die Sie anscheinend auch persönlich kennt, schreibt hier: Lieber Helmi, was du schilderst über deine Zeit der äußeren Freiheitsbehauptung klingt nach einer Begegnung mit dir selber. Gab es auch Begegnungen mit anderen? Falls so, wie waren diese? Auch anders gefragt, begegnen anderen Häftlingen auch zu ihrer eigenen Tiefe? Mit lieben Grüße, Christi Heisterkamp.
Also, das ist natürlich jetzt noch ein Nebeneffekt, den ich dann hatte in diesen 100 Tagen, dass ich mit vielen anderen Mithäftlingen dort in diesem Zollergefängnis war. Und ich hatte dann auch die Möglichkeit, durch die Arbeit, die ich mit mir selber gemacht habe, viele andere zu in irgendeiner Form zu inspirieren, an sich selber und an sozialen, kulturellen, spirituellen Fragen zu arbeiten. Und wir haben es tatsächlich so eingerichtet, dass wir jeden Abend einen Kulturkreis hatten, wo sich die Häftlinge, wo wir uns getroffen haben. Und da gehörten Menschen, die Minister, Premierminister und andere waren in dem vorherigen Regime, um zu Themen wie Christentum und Islam oder neue Wirtschaftsformen, Nachhaltigkeit und so weiter zu diskutieren. Also ich habe dabei selber mehr gelernt als alle anderen, und gerade über den Sozialismus sehr viel. Aber ich glaube auch, einige von den anderen hatten dabei Inspirationen und neue und Lernmomente.
Und eine Frage, die sich hier direkt dann anschließt, von einem Hörer gestellt, ist eine Frage nach Ihrer eigenen spirituellen Praxis. Sie haben ja betont, dass der reformierte Islam weniger eben aus einer dogmatischen Textverständnis sich orientiert, sondern aus einer eigenen spirituellen Praxis. Die Frage des Hörers geht danach, haben Sie eine eigene spirituelle Praxis und wie schaut spirituelle Praxis in diesem islamischen Rahmen aus? Woraus speist sich die Spiritualität?
Also wir haben in Sekem eine Art, die geistige Arbeit zu pflegen, die aus einem täglichen Element, einer halben Stunde jeden Tag in der Früh, und einem Wochenelement, wo wir einmal in der Woche uns zu einer geistigen Arbeit zusammenfinden, besteht. Das ist ein sehr, ich würde mal sagen, Sekem inspiriertes und initiiertes Modell. Aber ich muss sagen, dass das für mich, glaube ich, die Form ist, die ich brauche. Ich weiß von anderen Menschen, dass die ganz, in ganz anderen Formen ihre geistige Schulung in die Hand nehmen, vorantreiben, führen, gestalten. Aber für mich ist dieser Sekem-Rahmen genau der richtige. Und ich bin jeden Tag froh, dass ich den Engeln begegnen kann, um 7:30 in der Früh. Und ich denke, das ist für mich jetzt im Moment die richtige Form.
Herr Bolesch, wir sind auch am Ende unserer Sendezeit angelangt. Ich glaube, dass es einfach wichtig ist zu sehen, dass Islam einfach auch diese lebendige Tiefenströmung hat und dass es einfach Menschen auch im Dialog mit anderen Kulturkreisen, mit dem europäischen Kulturkreis versuchen, diesen lebendigen Grundstrom des Islam auch in einer neuen reformierten Weise wieder ins Leben zu bringen oder wieder verbreitet ins Leben zu bringen. Und allein zu hören, dass der Islam einfach viel mehr ist oder auch viel mehr sein kann, als er momentan bei uns in den Schlagzeilen steht, ist, glaube ich, ein wichtiger Impuls, der in der doch anstehenden Auseinandersetzung mit dem Islam aus meiner Sicht noch eine größere Rolle spielen sollte. Insofern danke für Ihre Erfahrungen. Danke, dass Sie auch so Ihre Erfahrungen hier so offen mit eingebracht haben. Ich hoffe sehr, dass Ihre kulturellen Initiativen wirklich in Ägypten und darüber hinaus auf fruchtbaren Boden fallen.
Ja, ganz, ganz lieben Dank. Und in dem Sinne wünsche ich dann Ihnen in Europa natürlich auch, dass vielleicht auch inspiriert aus der Begegnung mit dem Islam dadurch einige der Dogmen des Westens bei Ihnen vielleicht etwas aufgeweicht werden und die ganzen Kapitalismus, Egoismus, Umweltzerstörung und so weiter, die im Moment als Wirtschaftswachstumsdogma und so weiter in den Köpfen des Westens leben, vielleicht etwas aufgeweicht werden und dann auch der Westen davon profitiert, wenn er dem Islam begegnet.
Das finde ich sehr schön, dass Sie das noch als Schlussgedanken mit reingebracht haben, weil es ja auch einfach der Tatsache entspricht, dass ein Dialog immer zwei Pole hat und nur dann zum Dialog wird, wenn es ein gegenseitiges Lernen ist und dass wir auch die teilweise erschreckenden Reaktionen auf die Zeitsituation im Islam ernst nehmen und auch wahrnehmen, dass es hier etwas für die westliche Kultur zum Lernen gibt. Ich glaube, das ist ein Impuls, der auch wichtig ist, aus diesem Gespräch mitzunehmen. Herr Bulesch, herzlichen Dank.
Ich habe zu danken und alles Gute.
Alles Gute.